Herzlich willkommen zur sommerlichen Edition des 5-Minuten-Talks. Statt wie sonst werktäglich die politischen Dinge kurz einzuordnen, laden wir während der Ferien einmal pro Woche einen interessanten Menschen ein, um mit ihm etwas länger über ein Thema zu reden. Mein Name ist Martin Debes und ich freue mich sehr, dass mir Frauke Brosius-Gersdorf gegenüber sitzt. Sie ist Rechtsprofessorin an der Universität Potsdam und sie war vor gut einem Jahr, wir erinnern uns alle, Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, bis es sich die CDU im Bundestag unter einem gewissen Jens Spahn plötzlich anders überlegte. Schön, dass Sie da sind, Frau Professor Brosius-Gersdorf.
Ich danke Ihnen für die Einladung, Herr Debes.
Aber über die Richterwahl wollen wir hier nicht sprechen. Das können wir dann vielleicht in Ihrem Buch nachlesen. Es soll im September erscheinen. Und nein, wir reden auch nicht über die Leihmutterschaft und einen gewissen Jens Spahn. Dazu haben Sie sich zuletzt ausführlich geäußert. Denn diese Podcast-Miniserie thematisiert eine möglicherweise historische Ereigniskette, die im Spätsommer beginnt. Die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und die Möglichkeit, dass die AfD in einem oder sogar zwei dieser Länder zum ersten Mal an die Regierungsmacht gelangt. Dazu möchten wir jetzt die Expertise der Verfassungsrechtlerin Brosius-Gersdorf bemühen. Nochmals vielen Dank, dass Sie dazu bereit sind.
Sehr gerne.
Die erste Frage ist aber erstmal hypothetisch, das ist so eine Lieblingssportart von Journalisten. Rechnen Sie eigentlich damit, dass die AfD zumindest in Sachsen-Anhalt die Sitzmehrheit holt?
Ja, da fragen Sie natürlich was ich nicht beantworten kann. Das weiß ich nicht. Das liegt an der Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt. Es gibt natürlich Prognosen, die sich auch von Zeit zu Zeit ändern. Und es hängt insgesamt natürlich davon ab, wie auch die anderen Parteien in Sachsen-Anhalt abschneiden. Das müssen wir jetzt einfach abwarten.
Haben Sie das sogenannte Regierungsprogramm der Sachsen-Anhalter AfD überhaupt gelesen?
Ja, ich habe das gelesen, sicher nicht jede Zeile, aber ich habe mir bestimmte Punkte schon angeschaut. Punkte wie die Forderungen der AfD in Sachsen-Anhalt zum Beispiel beim Umgang mit der Schulpflicht, beim Umgang mit Homosexuellen oder auch zum Thema Familie und Kinder, Familienförderung.
Wie ist Ihr Gesamteindruck aus verfassungsrechtlicher Sicht?
Einen Gesamteindruck kann ich Ihnen dazu gar nicht schildern. Man muss sich jede einzelne Äußerung, wie man das auch sonst bei Parteiprogrammen machen muss, jede einzelne Forderung, die in dem Parteiprogramm der AfD Sachsen-Anhalt drinsteht, muss man sich natürlich genau anschauen. Und dann kann man es verfassungsrechtlich bewerten. Die verfassungsrechtliche Bewertung ist aber das eine. Wir müssen ja auch fragen, zu welchem Zweck man das macht. Wenn Sie sich Äußerungen anderer Parteien in Deutschland anschauen, zum Beispiel Parteitagsbeschlüsse der CDU-CSU aus Stuttgart vom Februar diesen Jahres, dann können Sie auch einzelne Äußerungen durchgehen, auf die Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Also da stehen auch so Forderungen drin, wie dass man sich für ein Verbot von Burka und Niqab-Tragen im öffentlichen Raum einsetzt. Also das muss man im Hinblick auf jede einzelne parteipolitische Forderung machen. Und selbst wenn, Herr Debes, und ich meine, es wird ja immer, auf die AfD wird momentan natürlich sehr stark geguckt vor dem Hintergrund der mittlerweile jahrelang anhaltenden Diskussion über ein AfD-Parteiverbotsverfahren, selbst wenn in den Parteiprogrammen oder auch von Äußerungen von AfD-Funktionären, Mitgliedern, Anhängern verfassungswidrige Äußerungen dabei sind, so wie es auch bei anderen Parteien verfassungswidrige Äußerungen sind, heißt das nicht, dass ein Parteiverbot gerechtfertigt ist. Das muss immer im Ergebnis Ausdruck der charakteristischen Gesamttendenz der Partei sein. Es muss die Partei prägen.
Genau, das hatten wir ja auch letztens bei dem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln nochmal nachlesen können. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt ein paar Programmpunkte durchgehen und gleich mit der angeblichen Remigration starten. Die AfD fordert einen generellen Aufnahmestopp für bestimmte Gruppen, etwa alle aus sicheren Drittstaaten, alle Menschen, die Verweigerung von Aufnahme für Menschen mit subsidiärem Schutz und die faktische Außerkraftsetzung von Asylgrundrecht und EU-Schutzstandards. Landesrechtliche Instrumente sollen genutzt werden, um Menschen zur quote-unquote Remigration zu drängen. Einmal abgesehen davon, dass im Programm oft als Packungshinweis dabei steht, dass die Länder für vieles gar nicht zuständig sind und sich eine AfD-Landesregierung nur auf Bundesebene dafür einsetzen will. Wie ist das alles aus Ihrer Sicht mit dem Grundgesetz vereinbar?
Ja, auch hier muss man absolut differenziert reinschauen, was mit diesen Forderungen, die ja auch immer sehr abstrakt generell natürlich in jedem Parteiprogramm formuliert sind, wirklich gemeint ist. Ja, also wenn zum Beispiel sich eine Partei ob in einem Bundesland oder auf Bundesebene, an welcher Stelle dann auch immer, zum Beispiel über den Bundesrat, dafür einsetzt, dass Menschen, die illegal hier in Deutschland leben, abgeschoben werden sollen, eine Ausreisepflicht haben sollen, dann ist es selbstverständlich rechtlich nicht zu beanstanden. Was ganz anderes ist es, wenn Parteien sich dafür einsetzen, dass Ausländer mit Aufenthaltsrecht zur Ausreise gedrängt werden sollen oder gar Deutsche mit Migrationshintergrund. Das ist natürlich völlig anders zu bewerten, wenn die mit Druck und Zwang dazu gebracht werden sollen, Deutschland zu verlassen. Aber ein Punkt ist mir wirklich wichtig an der Stelle. Wir müssen, glaube ich, rechtlich mal sehr sauber differenzieren, was gerade bei politischen Forderungen zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts oder vielleicht auch im Bereich der Zuwanderungspolitik zulässig ist, was sozusagen verfassungsrechtlich im grünen Bereich steht, worüber wir dann politisch natürlich streiten und diskutieren können, was aber nicht zum Verfassungsvorwurf gemacht werden kann und was verfassungsrechtlich klar im roten Bereich steht. Und da ist es eben so, dass zum Beispiel bei der Frage, wer wird eigentlich deutscher Staatsangehöriger, wer gehört zum deutschen Staatsvolk dazu, ja, Stichwort gesetzliche Ausgestaltung des Staatsangehörigkeitsrechts, das ist nicht definiert im Grundgesetz, wer Deutscher werden kann, sondern das überlässt das Grundgesetz dem Gesetzgeber, der hier einen Gestaltungsspielraum hat.
Und das ist ja auch geändert worden. Früher galt das sogenannte Blutsrecht, also das Abstammungsprinzip, jetzt das Herkunftsprinzip. Das will die AfD auf jeden Fall wieder zurückdrehen. Das ist ja per se nicht verfassungswidrig.
Na, da haben Sie völlig recht, Herr Debes. Das ist nicht verfassungswidrig. Wir hatten lange Zeit die reine Geltung des Abstammungsprinzips für die Frage des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit mit Geburt. Seit 2012 haben wir eine Mischung aus Abstammungsprinzip und Geburtsortprinzip. Das heißt, Deutscher wird ein Kind, wenn er entweder von einem deutschen Elternteil abstammt oder wenn er in Deutschland geboren ist und sich ein Elternteil schon mindestens 5 Jahre hier in Deutschland aufhält. Der Gesetzgeber ist frei, sich zwischen diesen beiden Modellen zu entscheiden und er kann auch eine Kombination der Modelle wählen. Das heißt, man kann nicht sagen, eine politische Forderung, wonach das Geburtsortprinzip abgeschafft werden soll und wir zurückgehen sollen zum Abstammungsprinzip jus sanguinis, ist verfassungswidrig. Nein, das ist nicht verfassungswidrig. Das liegt in der Gestaltungsmacht des Gesetzgebers.
Nun will ja die AfD auch Druck ausüben. Das heißt also, sie will mehr oder weniger subtil Leute zur Ausreise bringen oder das Leben ungemütlich machen in Deutschland. Das sagt sie zum Teil wörtlich. Einer von den vielen Punkten, die sich mit dem Thema Integration oder Nicht-Integration beschäftigen, ist zum Beispiel ein Geschichtskurs für Ausländer. Ich zitiere aus dem Programm: Weiterhin müssen alle noch nicht eingebürgerten Ausländern, die sich nicht nur vorübergehend, aber rechtmäßig in Deutschland aufhalten, zum Besuch solcher Kurse verpflichtet werden. Und diesen Geschichtskursen, muss man dazu wissen, geht es darum, dass man die deutsche Geschichte lernt und dass man sozusagen zum Patriotismus erzogen wird. Ist das etwas, was auch komplett okay ist oder ist das schon etwas, was so einen Zwang ausübt?
Da kommt es natürlich auch auf die konkrete Ausgestaltung drauf an, aber ehrlich gesagt ist das grundsätzlich eine Form der Integrationsmaßnahme für Ausländer in Deutschland. Und wenn Sie mal ins Aufenthaltsgesetz reinschauen, dann gibt es da solche Formen von Integrationsförderungsmaßnahmen schon, teilweise freiwillig und teilweise auch verpflichtend, zum Beispiel die verpflichtende Teilnahme unter bestimmten Voraussetzungen an Integrationskursen, deren Ziel es ist, Ausländern die Sprache zu vermitteln, die Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte. Ja, und insofern ist das, was hier vorgeschlagen wird, eine Form eines solchen Integrationskurses. Auch das entscheidet der Gesetzgeber. Die Frage ist dann natürlich, was Inhalt und Gegenstand solcher Geschichtskurse sein soll. Aber das können wir jetzt so nicht beurteilen.
Etwas, was Ausländer indirekt betrifft, ist das Babybegrüßungsgeld, was die AfD in Sachsen-Anhalt plant. Und zwar soll es für jedes neugeborene Kind 2.000 Euro geben, ab dem dritten oder vierten Kind, glaube ich, 4.000 Euro pro Kind. Aber nur dann, wenn mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Klingt jetzt erstmal für Leute, die sagen, die also sozusagen jetzt nicht so kritisch auf die AfD schauen, ja, das ist doch völlig in Ordnung, das ist ja auch so ein Kompromiss. Es wird ja nicht mal verlangt, dass beide Deutsche sind, sondern mindestens einer muss halt Deutscher sein. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
Naja, also an der Stelle, insofern ist das ein interessanter Punkt, den Sie hier ansprechen aus dem Regierungsprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt, habe ich ein ganz deutliches verfassungsrechtliches Störgefühl. Ehe und Familie stehen unter dem Schutz des Grundgesetzes und da stehen grundsätzlich alle Familien unter diesem Schutz. Ja, egal, ob das deutsche Familien sind oder ob die Eltern Ausländer sind, ob das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder nicht. Und wenn der Staat Familien fördert, dann darf er das nicht nur auf deutsche Kinder oder deutsche Eltern beschränken. Insofern eine Differenzierung zwischen Eltern mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne deutscher Staatsangehörigkeit oder Kindern von solchen Eltern mit oder ohne deutscher Staatsangehörigkeit, das ist für mich ein Verfassungsverstoß. Das ist ein Verstoß gegen unser Familiengrundrecht. Das ist für mich auch eine Diskriminierung von Menschen wegen der Abstammung. Wir haben ein Verbot der Diskriminierung wegen der Abstammung im Grundgesetz, in Artikel 3 Absatz 3 stehen. Und wenn wir im Bereich der Diskriminierung sind, sind wir auch schnell im Bereich des Verstoßes gegen die Menschenwürdegarantie, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die Menschenwürdegarantie in einer starken Nähe zu den Diskriminierungsverboten des Grundgesetzes steht.
Das heißt also, man darf überhaupt nicht differenzieren bei solchen Leistungen, zum Beispiel, was ist mit Ausländern, die keinen Aufenthaltsstatus haben? Bei denen müsste das aber dann, also bei, wenn da Vater und Mutter kein Aufenthaltsrecht haben in Deutschland, dann kriegen die das Geld nicht. Das ist dann klar oder wie ist das?
Da kommt es dann nochmal drauf an, also da muss man wirklich sehr differenziert reinschauen. Ja, Familienförderung kann ganz unterschiedliche Ziele haben. Es kann dem Ausgleich der mit Kindern verbundenen Kosten dienen. Es kann der Anerkennung der Pflege- und Erziehungsleistungen dienen und so weiter und so fort. Das lässt sich so abstrakt generell nicht beurteilen.
Also ich stelle mir nur einfach mal vor, diesen Fall, da kommt eine Flüchtlingsfamilie nach Deutschland, ist ein paar Wochen da, dann bekommt das fünfte Kind zur Welt und man kriegt 4.000 Euro.
Genau, muss man sich dann im Einzelfall anschauen, will ich hier gar nicht bewerten.
Genau. Es gibt ein sehr großes Kapitel zum Thema Kultur oder man könnte auch Kulturkampf drüber schreiben. Es geht da vor allen Dingen um ein Thema bei der AfD, nationale Identität. Das ist ja das Lieblingsthema von Hans-Thomas Tischnader, der einer der Hauptautoren in Achsen-Anhalt ist und übrigens auch von Björn Höcke, der im Nachbarland Thüringen ja die AfD führt. Und ich zitiere mal kurz draus aus dem Programm. Die vornehmste Aufgabe aller Kunst, jetzt geht es um die Kunst, besteht darin, kulturelle Identität zu pflegen, heißt es. Und das Kapitel oder ein Unterpunkt ist sogar überschrieben, kein Staatsgeld für antideutsche Kunst und Kultur. Das erinnert mich ein bisschen an eine Zeit, die fast schon 100 Jahre her ist. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, was Sie da ansprechen, was uns übrigens nicht nur im Bereich der Kunst und Kultur beschäftigt, sondern auch im Bereich der Wissenschaft. Ja, wie stark darf der Staat, wenn er Wissenschaft fördert, wenn er mit staatlichen Fördermitteln wissenschaftliche Projekte fördert, eigentlich über den Inhalt und die Themen der Projekte bestimmen? Ehrlich gesagt ist das ein rechtlicher Bereich, über der nicht ausgelotet ist. Ja, ob und inwieweit der Staat im Bereich der Kulturförderung, der Kunstförderung und dann auch im Bereich der Wissenschaftsförderung eigentlich an sowas wie Neutralitäten, Neutralitätsgebot gebunden ist und was das dann bedeutet. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wenn der Staat finanzielle Mittel für Projekte gibt, dass er dann in gewissem Umfang auch über Themen und Schwerpunkte bestimmen
darf. Wir haben ja die Debatte jetzt mit Wolfram Weimer, auch dem Kulturstaatsminister. Es geht da um, wer bekommt einen Preis, wer bekommt keinen Preis, wer steht auf einer Liste, die vom Verfassungsschutz geprüft wird. Das heißt also, man möchte natürlich jetzt keine Extremisten fördern, aber hier ist ja ganz klar, dass man sagt, für antideutsche Kunst und Kultur, das ist natürlich so eine Gummidefinition, jetzt mal abgesehen von der Tonalität, die dahinter steht, dass man ja dann alles entscheiden kann und dass man völlig willkürlich macht.
Also willkürlich darf sich der Staat nie verhalten und auch wenn er einen gewissen Gestaltungsspielraum hat, Möglichkeiten hat, bei staatlicher Förderung, ob es jetzt Kultur oder Wissenschaft ist, über Schwerpunkte und Themen der geförderten Projekte zu entscheiden, hat das natürlich Grenzen. Ja, weil der Staat auch im Förderbereich, da hat er immer einen weiteren Spielraum als im grundrechtlichen Eingriffsbereich, aber auch im Förderbereich ist er an die Werte unseres Grundgesetzes gebunden. Das heißt, er darf immer nur ein Bekenntnis zu bestimmten Zielen verlangen, das Werten unseres Grundgesetzes entspricht. Und wo ich dann auch ein deutliches verfassungsrechtliches Störgefühl habe, ist, wenn sehr selektiv gefördert wird. Warum soll man sich jetzt gerade zu einzelnen Werten des Grundgesetzes bekennen, wenn es denn überhaupt Werte des Grundgesetzes sind? Ja? Was ist denn ein Beitrag zu deutscher Identitätsfindung? Ich weiß das nicht so genau.
Und Vereine müssen auch ein Bekenntnis zu einer patriotischen Grundhaltung ablegen.
Genau, das ist der erste Punkt. Ist das überhaupt ein Wert unseres Grundgesetzes? Und der zweite Punkt ist dann, warum so selektiv?
Und es gibt auch noch, ich finde auch eine schöne Formulierung, Institutionen müssen sich zur normativen Normalität der Gesellschaft bekennen. Also jetzt mal, was verstehen Sie da eigentlich darunter? Was ist die normative Normalität?
Die Frage muss ich an Sie zurückgeben, Herr Debes. Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht, was das ist.
Okay, dann vielleicht mal so ein Übergang von der normativen Normalität zum Thema Sexualität. Die AfD agitiert in diesem Programm, das sie Regierungsprogramm nennt, gegen nicht normale Geschlechtsidentitäten, abseitige sexuelle Vorlieben, sexuelle Abweichungen und nicht reproduktive Lebensweisen. Und dann wird noch geschrieben, eine intakte Familie bestehend aus Vater, Mutter und Kindern sei erwiesenermaßen die beste Voraussetzung für eine gute und gesunde Kindesentwicklung. Der Kollege Martin Schmidt von RTL hatte letztens Alice Weidel dazu befragt im Rande des Erfurter Bundesparteitags der AfD. Und sie konnte nicht anders, als sich da von diesen Formulierungen zu distanzieren. Sie hat natürlich gesagt, ja, das ist ja irgendwie ein Ziel, darf man ja formulieren, was man möchte und so. Aber sie findet das jetzt nicht mehr zeitgemäß, was da drin steht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Werden damit nicht Menschen ausgegrenzt, genau mit diesen Formulierungen, auch mit diesen Zielsetzungen?
Ja, man darf Ziele eben nicht so formulieren, wie man will, sondern man darf nur Ziele formulieren, die nicht verfassungswidrig sind und die schon gar nicht gegen die Menschenwürdegarantie und damit gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Und ich empfehle da schon mal einen Blick ins Grundgesetz. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Familien sind bei uns nach dem Grundgesetz gleichermaßen geschützt, egal ob es eine Familie aus Vater, Mutter, Kind ist oder vielleicht eine Familie nur mit Alleinerziehenden, nur Mutter, Kind, nur Vater, Kind. Völlig egal, ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ob es hetero- oder homosexuelle Paare oder Alleinstehende mit Kind sind, geschiedene, nicht geschiedene Eltern. Familie ist da, wo mindestens ein Elternteil und ein Kind ist. So, diese stehen alle gleichermaßen unter dem Schutz unserer Verfassung. Wenn da differenziert wird, ist es ein, gerade bei staatlicher Familienförderung, das Thema hatten wir vorhin schon, ist es ein Verfassungsverstoß, sind wir schnell im Bereich von Diskriminierung und dann auch einem Menschenwürdeverstoß. Und ich will auch gern wirklich an der Stelle nochmal hinweisen auf das Verbot der Diskriminierung, das wir im Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3 haben. Da sollte man sich als Partei ganz dringend dran halten, denn wenn man Menschen diskriminiert, dann steht man mit einem Bein im Menschenwürdeverstoß.
Ich würde gerne noch mal ein Thema ansprechen, was auch mit Familie zu tun hat, nämlich mit Kindern und Schulkindern, was in Sachsen-Anhalt für große Aufregung sorgt, was auch von der CDU genutzt wird, um Wahlkampf gegen die AfD zu machen. Ich finde, es ist komplex, wenn man genauer hinschaut und die Formulierung jetzt nicht aus dem Programm nimmt von der AfD, weil da ist ja der Hintergrund ideologisch. Und zwar, es geht um die Schulpflicht. Die AfD plant, die Schulpflicht abzuschaffen. Häusliche Unterrichtung soll möglich sein. Sie verweist dann auf das österreichische Modell, dass dann alle halbe Jahre Prüfungen abgelegt werden sollen. Gleichzeitig wird eben im Programm begründet, das wird gesagt, jetzt paraphrasiere ich mal, dass die ideologische Indoktrination in den Schulen quasi aufhören soll. Und wenn manche Eltern der Meinung sind, dass ihre Kinder da Lehrern ausgesetzt sind, die nicht neutral sind, dass sie dann ihre Kinder von der Schule nehmen können und selber unterrichten können, patriotischer zum Beispiel, wenn ich jetzt das AfD-Vokabular mal übernehme. Das heißt, sowohl das Ziel als auch die Begründung, was sagen Sie dazu?
Genau, also da werden wir von der Begründung her anfangen. Lehrkräfte sind Grundrechtsträger und was für den Staat gilt, gilt nicht für Grundrechtsträger. Der Staat selbst ist an Neutralitätspflichten gebunden, sei es im Bereich parteipolitischer Neutralität, sei es im Bereich religiös-weltanschaulicher Neutralität. Das gilt erstmal so nicht für die Lehrkräfte selbst. Also wir reden jetzt nur über staatliche Lehrkräfte, sondern die sind Grundrechtsträger und für die gilt kein Neutralitätsgebot. Deshalb dürfen ja Lehrkräfte zum Beispiel auch in staatlichen Schulen, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, religiöse Symbole oder weltanschauliche Symbole tragen. Was für solche Lehrkräfte gilt, ist ein Mäßigungsgebot. Ja, und das ist natürlich gerade im Bereich der Schule auch extrem wichtig, dass Kinder nicht indoktriniert werden. Das ist so ein Indoktrinierungsverbot. Sowas gibt es, das folgt letztlich aus dem Mäßigungsgebot. Und das folgt schlicht auch aus dem Pflege- und Erziehungsrecht der Eltern, was ja auch in der Schule gilt. Das ist sozusagen grundsätzlich gleichberechtigt mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, den der Staat im Bereich der Schule hat. So, und wenn wir jetzt zu dem Thema Hausunterricht oder Homeschooling kommen, das ist in der Tat ein total kompliziertes, rechtlich hoch umstrittenes und komplexes Thema. Man muss erst mal sagen, Homeschooling oder Hausunterricht haben andere Länder seit langem zugelassen. USA, Österreich, zum Teil steht sogar das Recht auf Hausunterricht dort in der Verfassung. Bei uns ist das große Problem, also Schule ist bei uns im Grundgesetz verankert. Der Staat hat einen Auftrag zum Schulehalten. Der darf auch eine Schulpflicht vorsehen. Das ist alles geklärt. Was aber genau Schule ist, darüber zermartern und zerbrechen wir Juristinnen und Juristen uns den Kopf. Einige sagen, Hausunterricht, Homeschooling, das ist gar nicht Schule. Das darf nicht als Schule zugelassen werden, wenn dann nur als Ausnahme von der Schulpflicht. Und andere sagen, nee, wir müssen Schule anders verstehen. Das ist heutzutage nicht nur Kollektivunterricht. Und wenn man vom Ziel des Schulauftrags des Staates her denkt, Bildung und Erziehung zu vermitteln, und wenn man dann auf andere Länder schaut, die Homeschooling seit langem zugelassen haben, dann haben die damit große Erfolge im Bereich der Vermittlung von Bildung, während die Erziehung zu kurz kommt.
Ja, ich glaube, man kann das so sehen, das Ziel, was die AfD da formuliert, ist auf jeden Fall nicht etwas, was verfassungswidrig ist und auch etwas, was in anderen Ländern zur Normalität gehört oder zur Praxis gehört. Aber die Begründung ist, passt so in dieses Schema, was die AfD oft nimmt. Nämlich, sie fordert ja auch in ihrem Programm, dass Lehrer und Pädagogen absolut neutral zu sein haben. Da haben sie ja schon einiges zu gesagt. Auch an anderer Stelle wiederum, würde ich sagen, will die AfD in die Schule eingreifen in einer Art, die vielleicht jetzt nicht unbedingt für Neutralität spricht. Sie will nämlich Regenbogenflaggen verbieten an Schulen, wobei die Frage steht, wie oft das eigentlich überhaupt passiert. Und stattdessen aber täglich die Bundesflagge hissen und zu Feiertagen soll das gemeinsame Singen der Nationalhymne angeordnet werden an Schulen. Ich bin nun in der DDR groß geworden, ich kenne noch die Schulappelle und weiß, wann was gesungen wurde und welche Flagge wann aufgezogen wurde. Aber jetzt mal abgesehen davon, haben Sie da auch ein Störgefühl?
Also ich habe beim Singen der deutschen Nationalhymne überhaupt gar kein Störgefühl. Das machen wir auch zu anderen Gelegenheiten. Ich habe auch grundsätzlich beim Hissen der Bundesflagge kein Störgefühl. Die Regenbogenflagge zu verbieten, sie zu hissen, das ist so eine Sache. Grundsätzlich entscheidet über sowas der Hausrechtsinhaber. Sagen wir mal so, ist es auf jeden Fall zulässig zu hissen. Dazu gibt es auch schon Gerichtsentscheidungen zum Aufstellen einer Regenbogenflagge in Kinderhorten zum Beispiel. Weil das weder gegen das Neutralitätsgebot des Staates in religiös-weltanschaulicher Hinsicht noch gegen irgendein parteipolitisches Neutralitätsgebot verstößt. Und sowas wie eine allgemein politische Verpflichtung zur Neutralität haben wir nicht. Aber ist es jetzt eine Verpflichtung, die Regenbogenflagge zu hissen? Wohl nein, ja, weil der Staat sich natürlich auch anders zu Werten unseres Grundgesetzes bekennen kann. Also da hat er dann durchaus einen Gestaltungsspielraum. Das Bundesverfassungsgericht sagt immer, der Staat darf sich nicht nur für Werte unseres Grundgesetzes einsetzen, sondern er muss es auch tun. Aber wie er es tut, ist natürlich seine Sache. Und die Regenbogenflagge, die ist ja ein weltweites Symbol für Vielfalt und Gleichberechtigung der LGBTQ-Community. Also er darf das machen, aber er muss nicht gerade auf diese Weise das Anerkenntnis und die Solidarität mit diesen Menschen zeigen.
Wir haben jetzt ein paar Punkte angesprochen aus dem Regierungsprogramm und haben vorhin am Anfang über das Thema Verbotsverfahren geredet. Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter ziehen, das Problem, warum kein Antrag bisher gestellt wurde, ist ja das, dass es ganz viele Zitate gibt und Äußerungen gibt aus der AfD, aber programmatisch es wenig gibt, was offensichtlich gegen die Verfassung, gegen das Grundgesetz oder Landesverfassung verstößt. Jetzt mit dem Regierungsprogramm haben einige Juristinnen und Juristen durchaus den Eindruck, dass da ein Grenzbereich beschritten wird. Finden Sie das auch?
Also man muss erst noch mal sich ganz klar vor Augen halten, dass jedes Parteiverbot ein zweischneidiges Schwert ist. Ja, auf der einen Seite kann es ein ganz starkes Zeichen unserer wehrhaften Demokratie sein, sich gegen Verfassungsfeinde zu wehren. Und dann ist es auch legitim, wenn es gute Erfolgsaussichten gibt, so einen Antrag zu stellen. Auf der anderen Seite wird ein politischer Konkurrent ausgeschaltet und die Gründe, weshalb sich Menschen für bestimmte Parteien entscheiden, die sind damit ja nicht aus der Welt geschafft. Das heißt, die Sorgen, die Nöte der Menschen, weshalb sie extreme Parteien wählen, mit denen muss sich die Politik dringend beschäftigen. So, das ist sozusagen die politische Seite, wenn man so will. Die rechtliche Seite ist, die Hürden für ein Parteiverbot sind extrem hoch. Eine Partei muss sich nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Und dann muss sie noch so gefährlich sein, dass sie ihre Ziele auch
sie
durchsetzen
kann. Sie muss eine kämpferisch-aggressive Grundhaltung haben. Ne?
Genau, Bundesverfassungsgericht sagt, sie muss das Potenzial haben, die Grundordnung auch zu beseitigen. Also nicht nur auf dem Papier schreiben, sondern auch durchsetzen können. So, und diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, die ist ganz eng zu verstehen. Also glauben Sie nicht, dass es unsere gesamte Verfassung ist. Das ist nur das Rechtsstaatsprinzip. das Demokratieprinzip und als Kern des Ganzen die Menschenwürdegarantie. So, die erste Frage ist, haben wir bei einer Partei nicht nur Verfassungsverstöße, sondern Verstöße gegen mindestens einen dieser drei Grundpfeiler der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Und die zweite Frage, und die ist wirklich aus meiner Sicht eine der Kernfragen, reichen diese Verfassungsverstöße, wenn wir sie denn haben, und wir haben über einzelne vorhin gesprochen, reichen die aus, um eine charakteristische Gesamttendenz der Partei zu prägen? Also reichen sie aus, um das Gesamtbild der Partei zu prägen? Einzelne Verfassungsverstöße finden Sie, wenn Sie sich mal die Parteiprogramme oder Parteitagsbeschlüsse auch anderer Parteien anschauen, sehr schnell bei jeder Partei. Aber reicht das im Ergebnis aus? So, und was wir da gesehen haben, es gibt ja auch dieses neue GFF-Gutachten, dessen großes Verdienst es ist, finde ich, den Fokus noch mal ein bisschen zu verändern, weg von dem Staatsangehörigkeits- und Zuwanderungsverständnis der AfD hin zu einzelnen Grundrechtsverstößen. Ein Grundrechtsverstoß, den ich klar sehe, und das ist für mich auch eine Diskriminierung und ein Menschenwürdeverstoß, ist, wenn man Familienförderung nur auf Deutsche beschränken möchte, Kinder deutscher Eltern, mindestens eines deutschen Elternteils. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das VG Köln haben auch in der Forderung nach dem Verbot von Niqab und Burka im öffentlichen Raum einen Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gesehen, in der Forderung, den Bau von Minaretten zu untersagen oder in Forderungen wie, dass das muslimische Kopftuch überall in öffentlichen Einrichtungen zu unterbinden. Und trotzdem, das sind einzelne Verfassungsverstöße, das mögen einzelne Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein, aber prägt das das Gesamtbild der Partei? Das ist die Frage.
Und jetzt stelle ich dann nochmal eine hypothetische Frage zum Abschluss, Frau Professor. Was glauben Sie, wenn wir uns in ein oder zwei Jahren zusammensetzen, gibt es denn einen Antrag auf Verbot oder reden wir dann immer noch drüber?
Ja, ich bin kein Zukunftsforscherin. Ich kann es Ihnen echt nicht sagen. Also ich finde es wichtig, die Diskussion wurde jetzt seit Jahren geführt. Ja, die staatlichen Behörden müssen die Prüfung zum Abschluss bringen, und dann eine Entscheidung treffen, ob sie einen Antrag stellen oder nicht. Das können aber auch nur die antragsberechtigten Organe selbst machen. Und ich wage da wirklich keinen Blick in die Zukunft, ob so ein Antrag gestellt wird oder nicht. Ich kann nur noch mal einfach sagen, die Hürden für ein Parteiverbot sind extrem hoch. Und selbst wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, bleibt es ein zweischneidiges Schwert.
Dann danke ich Ihnen herzlich für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, Herr Dewes.
Und das war der 5-Minuten-Talk in der langen Sommeredition, die auch so in den nächsten Wochen fortgesetzt wird. Ab Ende August gibt es dann natürlich wieder den täglichen, tatsächlich auch nur 5-minütigen Ausblick auf den Tag, immer am frühen Morgen um 5 Uhr. Ansonsten sind wir immer dankbar für Kritik, Lob oder Anregungen, entweder in den Kommentaren hier auf der Plattform oder als E-Mail an 5mt@stern.de.